Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge. Mein Name ist Senior Orlando und ich freue mich, dass wir den ersten Gast in der Sendung haben.
Der erste Gast heute, das ist Steffen Meyer und Steffen Meyer ist Leiter der Produktinnovation und des Produktmarketings bei Readbox. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Readbox ein Dienstleister rund um alles, was E-Books betrifft, für hauptsächlich Verlage. Das heißt, er hat definitiv viel mit all dem zu tun, was E-Books ausmacht und rund um E-Books passiert. Steffen, ist das richtig so?
Das ist korrekt so. Was man vielleicht hinzufügen könnte, ist, dass ich auf verschiedenen Ebenen, auch innerhalb der Branchenverbände, gerade was das Thema Digitalisierung und E-Books angeht, über viele Jahre hinweg aktiv war, auch gerade das Thema E-Book-Distribution, DRM und so weiter, immer wieder auch von Kollegen höre, wie da so die Eindrücke sind, die Erfahrungen sind. Und hier vielleicht so als kleine Fußnote, es gibt auch, ich sage mal, auch so eine Art digitalen Ableger der Buchhändler. Mit dem habe ich zusammen in meiner Eigenschaft damals als Sprecher des Arbeitskreis elektronisches Publizieren innerhalb des Börsenvereins auch mal ein gemeinsames Beschlusspapier genau zu diesem Thema DRM und DRM und Buchhandel mal gemacht. Also insofern eigentlich seit langem mit dem Thema beschäftigt und involviert.
Das ist ja interessant. Damit sind wir auch gleich mittendrin im Thema, denn genau um DRM soll es heute gehen. Und ich glaube, den einen oder anderen Punkt, den greifen wir gleich nochmal auf. Ursprünglicher Ausgangspunkt oder Auslöser des Ganzen ist ja zumindest auf meiner Seite ein Link gewesen, der letzte Woche, glaube ich, richtig doll rumging. Also den hat jeder irgendwie durchgereicht. Und der hieß Sortimente laufen Sturm gegen den harten Kopierschutz. Ja, und der harte Kopierschutz ist ein Knietritt für den Handel, hieß es dort etwas plakativ. Und das Interessante daran fand ich, dass es nicht von irgendjemandem kam, sondern es war irgendwie aus dem großen Umfeld von Osiander, also durchaus aktiven oder in der Branche hier relativ aktiven Händlern. Und die wirklich gesagt haben, jetzt nehmen wir die Händler in Regress. Oder nicht die Händler, sondern jetzt nehmen wir Händler die Verlage in Regress. Die nämlich immer fleißig auf DRM setzen und uns einen Haufen Stress machen in den Läden. Und das müssen wir irgendwie auch an irgendeiner Stelle mal wieder kompensieren und stellen einfach den Aufwand jetzt den Verlagen in Rechnung. Ja, sind denn die Verlage wirklich die Bösen? Sind die Verlage die, die das DRM so in den Markt drücken? Deckt sich das mit deiner Erfahrung?
Naja, hier eine Definition dessen, wer ist hier der Böse und wer ist der Gute, ist generell ein bisschen schwierig. Und was jetzt gerade den aktuellen Anlass angeht, ist es so, es ist angesichts dessen, dass, ich sage mal, E-Book jetzt auch für den Buchhandel auch teilweise als wirtschaftlicher Faktor interessant wird, es hier aber bestimmte Hemmnisse gibt, muss ich ehrlich sagen, ist es völlig persönlich, völlig legitim, zu sagen, okay, wir haben hier zusätzliche Aufwände, die durch den Einsatz von DRM entstehen. Wir wollen das Problem in irgendeiner Art und Weise gelöst haben. Also ich hatte das ja eingangs schon gesagt, es gab auch mal so ein Empfehlungspapier, das in die Richtung ging, wie kann man denn mit dem Thema umgehen. Also insofern hier mal auf die Buschtrommel zu klopfen, ist völlig nachvollziehbar. Man muss natürlich ein bisschen genauer hingucken, wer da was von wem fordert. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass der Buchhandel lustigerweise auch was das Thema E-Book angeht, sehr viel mit dem Endkunden zu tun hat. Also der Endkunde geht dann wirklich in die Buchhandlung, kauft sein gedrucktes Buch und hält, ich sage mal im schlimmsten Fall, sogar den Kindle, dem Buchhändler, unter die Nase, so nach dem Motto, hilf mir bitte weiter, ich habe da ein Problem, weil das einfach die native Anlaufstelle ist für Inhalte. Wir haben schlicht und ergreifend die Situation, dass der, also wirklich größte Teil dessen, was an Problemen beim Kunden passiert, mit DRM zu tun hat, das beim Buchhandel landet und der Buchhandel sagt, ich habe ja eine Beratungsleistung, die zahlt mir im Endeffekt kein Mensch. Ja. Also soweit der Punkt von der Aktion her ist nachvollziehbar, wie gesagt, finde ich auch legitim. Eine andere Sache, und das war ja die Ausgangsfrage, wer ist eigentlich der Böse bei dem Ganzen? Da muss man ein bisschen differenzieren. Also auf der einen Seite ist es so, DRM wird gerne mal übersehen, so nach dem Motto Amazon und Apple, die haben ja kein DRM, die haben natürlich ein DRM, das ist ja letzten Endes in ihr Geschäftsmodell implementiert. Das sind diese sogenannten Walled Gardens, wo ich meine Inhalte einfach von diesen Plattformen nicht herunterbekomme, egal was ich tue. zumindest wenn ich technisch nicht sehr versiert bin. Ich muss mich also immer in der Ökonomie befinden. Das nimmt ein Nutzer nur normalerweise nicht als hinderliches DRM wahr. Er merkt das nur dann, wenn er zum Beispiel das Gerät wechseln will oder irgendwas in der Richtung. Und dann haben wir natürlich die andere Seite, die DRM, sage ich mal, verursacht. Das sind natürlich für den Buchhandel und für den Kunden da draußen primär die Verlage. Aber auch hier sind es, ich sage mal, viele Meinungen, eine große Pluralität, viele unterschiedliche Handhabungen. Und worauf ich ja immer gerne ein bisschen abziehe, es gibt ja auch noch einen Treiber im Hintergrund, der hier ebenfalls aktiv ist, auch legitime Rechte hat. Und das ist der Autor. Der wird nur draußen nicht so wahrgenommen, aber mit dem haben Verlage im Endeffekt sehr viel zu tun.
Seht ihr das eigentlich auch bei eurem Geschäft, ob da jetzt die Autoren selber aktiv werden und auf ihren Verlag beispielsweise zugehen und sagen, Mensch, du, ich mache mir wirklich Sorgen, ich habe mich selber beispielsweise gefunden auf irgendeiner Piratenplattform oder ich habe meine E-Books auf einer Piratenplattform gefunden und könnt ihr da was gegen machen und setzt doch einfach auf DRM, damit das nicht mehr passiert? Gibt's das? Siehst du irgendwie so Aktivbestrebungen oder?
Also sagen wir mal, ich war ja sehr, sehr viele, man muss schon sagen, Jahrzehnte im Verlagswesen aktiv und da war es dann wirklich so, also ich hatte dann wirklich auch, da ich ja in dem Unternehmen, in dem ich vorher war, in einem Verlag in Stuttgart, auch mit dem E-Book-Geschäft, sage ich mal, zu tun, da war es dann wirklich so, da haben dann Autoren angerufen, das ist die Realität und das bestätigen auch viele Verlagskollegen, mit der Argumentation, ich habe mein E-Book hier auf einer, meistens war es so, dass sie es nicht immer selber gefunden haben, sondern irgendein Freund oder Freundin oder wer immer sie darauf aufmerksam gemacht hat, dann war natürlich der Schreck groß, auch das völlig nachvollziehbar. Und was, wir haben hier so eine lineare Kette, was ist der erste Ansprechpartner für den Autor, wenn sowas passiert, wer vertreibt eigentlich die E-Books da draußen? Das ist natürlich der Verlag. Das heißt, hier kam es immer wieder regelmäßig zu Diskussionen, okay, mein E-Book ist hier kostenlos verfügbar, tut etwas dagegen. Ja. Und man muss vielleicht auch nochmal ein Stück weit sagen, was so die legitimen, sage ich mal, Ansprüche der einzelnen Marktteilnehmer angeht. Für einen Autor ist es natürlich schon in erster Linie oder hat in erster Linie so den Schutz des eigenen geistigen Eigentums im Auge. Wie gesagt, völlig legitim. Wir haben hier allerdings auch die Situation, der Verkauf und alles, was hinten draußen passiert an der langen Handelskette, das soll gefälligst der Verlag übernehmen. Das ist jetzt kein Vorwurf Richtung Autoren, aber es ist natürlich schon so, dass hier jeder immer so sein eingeschränktes, ich sage mal, seinen eingeschränkten Teil des Marktes sieht und daraus ableitet, wie gesagt, hier Thema Autor, tu etwas, meine Inhalte stehen frei zur Verfügung. Und das bringt Verlage per se natürlich, das hat auch vertragsrechtliche Hintergründe, welche Verträge wurden mit den Autoren geschlossen und so weiter. Natürlich mitunter auch mal in die perfide Rolle, dass wenn man mit den Kollegen im Verlagen redet, die überhaupt nichts von DRM halten, die offizielle Meinung vieler auch innerhalb des Verbandes, vieler Offizieller, auch ganz klar gegen DRM ist, aber DRM schlicht und ergreifend eingesetzt wird, auch aus einer gewissen Schutzfunktion der Verlage den Autoren gegenüber.
Das finde ich ist ein ganz interessanter Punkt, ja, dass die Verlage letztendlich gar kein anderes Lösungsmittel sehen, als dann auf DRM zu setzen, wenn der Autor so einen Druck macht, den Autor aber eigentlich doch gar nicht interessieren sollte, ob die Bücher da jetzt kostenlos verfügbar sind oder nicht, sondern er sollte einfach sagen, so, wie sehen denn meine Absatzzahlen aus und sind die davon beeinträchtigt? Und das ist ja immer eine der spannenden Fragen und das ist auch mal eins der Standardargumente, das gerne aufgeführt wird, dass man A sagen kann, das sind eigentlich zwei Argumente, dass man A sagen kann, ja, die Sichtbarkeit, die steigt ja. Also erstmal kann ihm das ja völlig egal sein, das ist eine Art kostenlose Werbung. Und das ist das Zweite, das heißt ja, wer kostenlos nur auf irgendwelchen Piratenplattformen sich rumtreibt, der wäre eh kein Kunde gewesen. Also der würde sowieso nichts kaufen, weil er eh nur am Horten ist und sowieso nur kostenlos die Sachen zusammensammelt und dann gar nicht auf die Idee kommt, in den Buchhandel zu gehen und dort dann aktiv zu werden, um das Buch dann wirklich käuflich zu erwerben. Aber viel interessanter finde ich ist, dass du gesagt hast, in den Verlagen sitzen letztendlich auch einige, die ganz hart oder die zumindest deutlich Vertreter gegen DRM sind, die also da wirklich aktiv sind. Und gibt es da irgendwie so einen Trend, der sich so ein bisschen abzeichnet, so über die letzten Jahre betrachtet, ob das eigentlich eher pro oder eher contra DRM sich entwickelt und ob die Verlage da irgendwie so ein bisschen mittlerweile auch etwas auf etwas andere Pferde setzen und die Marschrichtung vielleicht ändern?
Also um es mal andersrum zu beantworten, ich glaube, dass wir dieses Gespräch, das wir jetzt führen, in ich sage mal, 3 bis 5 Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr so führen werden. Weil sich das Thema DRM, es ist ja auch keine ausweglose Situation, dann zu großen Teilen, glaube ich, wirklich massiv verändert hat, und zwar gegen DRM. Wie gesagt, das ist auch im Gespräch mit vielen, vielen Branchenkollegen so, dass das DRM ja auch ganz klar aus einer, ich sage mal, aus einer Unternehmenssicht heraus auch eher ein Verkaufshemmer ist, als dass es wirklich den Verkauf fördert. Also insofern sprechen da auch betriebswirtschaftliche Gründe dafür, da etwas dagegen zu tun. Demgegenüber, also wie gesagt, deswegen ist auch immer so die Frage, es gibt in diesem Spiel keine wirklich Bösen. Demgegenüber steht natürlich der legitime Anspruch des Autoren auf den Schutz seines geistigen Eigentums. Und dem muss man natürlich in einer gewissen Art und Weise entgegenkommen. Da kann man als Verlag nicht sagen, von wegen, naja, früher oder später wird das eh geknackt, also Pech. Sondern hier muss man natürlich schon überlegen, okay, was kann man denn machen? Also welche Formen von DRM im weitesten Sinne gibt es denn, die, ich sage mal, auch endkundenverträglich sind? Da gibt es Ansätze, die gibt es schon lange.
Aber das ist genau, ich finde, das ist aber genau die richtige Frage, eigentlich zu sagen, okay, stellen wir doch mal den in den Mittelpunkt, um den es eigentlich geht. Und das ist ja letztendlich der Endkunde, derjenige, der liest, derjenige, der auch kauft. Und wer hat die wer hat die bedeutenderen Interessen? Ist das der Autor, der sich in seinem Ego gekränkt fühlt, um das etwas überspitzt zu formulieren? Oder geht es nicht doch darum, eigentlich dem, den man adressieren möchte, den, der das Geld ausgeben soll und der, der letztendlich im Laden dann auch die Bücher kauft, darum, das Leben möglichst einfach zu machen und das Kaufen möglichst einfach zu machen? Und dann schwinden auch so ein wenig die Verlockung, gegebenenfalls die paar Euro, die es sind, und über so viel Geld reden wir ja letztendlich immer auch gar nicht, dann noch zu sparen und auf irgendwelche kostenlosen Plattformen zu setzen. Also manchmal tue ich mich ein bisschen schwer damit, so nachzuvollziehen, warum wir die Interessen so sehr auf der einen Seite betrachten, aber dann den Kunden letztendlich gar nicht so sehr im Mittelpunkt stellen, wie das eben dann doch andere tun. Und das ist insofern ganz interessant, wenn du von alternativen Ansätzen sprichst, die, oder von Ansätzen des DRM sprichst, die kundenfreundlich sind letztendlich. Und ich nehme an, das zielt so ein bisschen auf diese eher so weichen DRM-Ansätze ab, oder täusche ich mich da?
Das ist richtig. Also wie gesagt, es gab in der Vergangenheit immer wieder verschiedene, ich sage mal auch technische Versuche, Dinge zu implementieren, die relativ kundenfreundlich waren. Es gab mal Projekte, wo im Prinzip dann für jedes E-Book in irgendeinem Textteil irgendein Wort verändert wurde, um so eine Art Marker zu haben, um das nachvollziehen zu können. Völlig abstruse Projekte, weil letzten Endes werden hier ja die Inhalte verändert, aber man sieht ja mal, es wurde doch eine ganze Menge an, ich sage jetzt mal etwas flapsig, Hirnschmalz in die Sache rein investiert. Das probateste Mittel oder sagen wir mal so der kleinste gemeinsame Nenner ist da wirklich so das Thema Wasserzeichen Social DRM, was natürlich, sagen wir mal, gerade Social DRM ein Stück weit auch dahin abzielt, den Käufer auch selber in die Pflicht zu nehmen.
Na, kannst du das ganz kurz noch, kannst du das ganz kurz definieren, was Social DRM an der Stelle dann letztendlich auszeichnet? Also was ist?
Also es gibt meistens wird Wasserzeichen und Social DRM ein bisschen nicht nur zusammengeworfen, sondern auch wirklich technisch zusammen umgesetzt. Also vereinfacht ausgedrückt ist es so, dass per Wasserzeichen heißt, dass etwas implementiert wird, mit dem ich nachvollziehen kann, wer eigentlich ursprünglich mal der Käufer war. Social DRM geht, wie gesagt, in die gleiche Richtung. Es gibt solche Dinge wie, dass früher hat man das zum Beispiel gern gemacht, wenn es um PDFs ging. Da hat man dann oben und unten am Dokument dann zum Beispiel die Transaktionsnummer, also die Kauftransaktion und den Namen des Käufers gehabt, um auf die Art und Weise wenigstens zu gewährleisten, ich weiß als Käufer, wenn ich das weitergebe und keine Ahnung habe, wie ich das wegbekomme, dass ich dann sichtbar bin da draußen, wenn ein von mir weitergegebenes E-Book dann sichtbar ist. Alle Mechanismen, das muss man grundsätzlich sagen, das weiß im Endeffekt auch jeder, alle Mechanismen des DRM sind im Endeffekt knackbar. Das ist überhaupt kein Thema. Die Frage ist halt nur, es ist so dieser kleinste gemeinsame Nenner, dieser Spagat zwischen legitimer Anspruch des Autors, Schutz des geistigen Eigentums versus der Kunde in seinem Anspruch, ein Produkt zu kaufen, mit dem er, ich sage mal so, die gleichen Servicemöglichkeiten hat, wie zum Beispiel mit dem gedruckten Buch in der Vergangenheit. Und ich würde auch noch mal ganz kurz auf diesen Punkt Autor Reichweite ist entsetzt, wenn er sein E-Book auf einer Plattform findet und warum der Kunde so eigentlich erst jetzt so langsam in den Mittelpunkt gerät. Das hat ein Stück weit mit der linearen Produktionskette zu tun, die wir in der Vergangenheit hatten, die halt schlicht so aussah, dass der Ansprechpartner des Autors immer der Verlag war, der Ansprechpartner des Verlags immer der Buchhandel und dann kam hinten irgendwo der Kunde. Deswegen ist es völlig normal, und ich rede ja über Verlage, nicht über Self-Publisher, dass Autoren natürlich in allem, was mit ihren Produkten zu tun hat, zuerst mal mit dem Verlag reden. Das ist ja ihr Ansprechpartner. Und das Thema Reichweite, ihr habt ja dann Reichweite, und wenn es geknackt wird, das passiert sowieso, ist für viele Autoren, die für Verlage arbeiten, die schlicht und ergreifend davon auch leben, schon ein Argument. Da geht es dann nicht unbedingt um Reichweite oder nicht nur um Reichweite, sondern geht es auch schlicht und ergreifend auch um Verkaufserlöse der Literatur, mit der dann die monatliche Miete bezahlt wird. Also insofern Legitimität des Anspruchs nachvollziehbar.
Den wollte ich auch gar nicht in Frage stellen, oder die Legitimität wollte ich eigentlich auch gar nicht in Frage stellen. Aber die Frage ist halt, wenn ich wirklich mir keinen Kopf mache um den letztendlichen Kunden, ob ich mir dann nicht auch selber die genau mögliche Reichweite letztendlich unter den Füßen wegziehe. Also ich habe persönlich auch dieses Erlebnis gehabt, das war hier in der ersten Folge, habe ich das so beiläufig erwähnt, dass ich mein erstes DRM, also mit hartem DRM versehene E-Book vor gar nicht allzu langer Zeit erst geholt habe. Das war jetzt wirklich erst im Herbst letzten Jahres. Und ich ganz ernsthaft überlegt habe, ob ich es nicht einfach sein lasse. Das war auch ein relativ kleines, es war auch relativ preiswert. Und ich gesagt habe, das mit Verlaub, aber mir geht es jetzt weniger um die wenigen Euro hier. Mir geht es darum, dass ich keine Lust habe, mir eine Stunde ans Bein zu binden dafür, weil die ist deutlich teurer, so unterm Strich. Und ich sagte, ich hätte auch Alternativen, die ich aus dem Hut zaubern könnte. Und dann lese ich einfach die, weil ich habe einen großen Stapel ungelesener Sachen rumliegen. Und so geht's anderen ja sicherlich auch. Und das ist so ein bisschen die Frage, die für mich immer so ein bisschen im Raum steht, oder warum ist der Kunde so dermaßen egal? Also ich verstehe die isolierten Interessen, die der Autor gegenüber seinem Verlag hat, und an der Stelle interessant finde ich dann die Interessen die ihr jetzt nicht vertretet, aber einen Self-Publisher hat und von denen es auch eine erstaunlich hohe Quote gibt. Und der Matthias Matting hat wirklich mal nachgeschlagen, also er hat ja seine sehr gute Datenbank über auch Indie-Autoren, Self-Publisher bei Amazon, und er sagt, dass 69% von denen mit DRM versehen sind. Und da an der Stelle verstehe ich die Welt wirklich gar nicht mehr. Da war ich wirklich sehr verwirrt, weil dann sind die Ansprechpartner, die Autoren haben, die im klassischer Weise ja die Verlage sind, auf einmal sie selbst, und trotzdem rechtfertigen sie dann ihren Anspruch damit, dass sie die falsche Antwort liefern. Jetzt könnte man sagen, bei Amazon, da hat es das eingangs so schön erwähnt, ist das DRM so unsichtbar und gar nicht so weiter auffällig, bloß dann brauche ich das da auch gar nicht zu aktivieren. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht auflösen können. Aber an der Stelle, denke ich mal, ist so ein gewisser Bewusstseinswandel noch nötig, der sich über die Zeit ein wenig weiter in die Köpfe fortpflanzen muss. Und da finde ich das interessant, dass du sagst, ja, so in 3 bis 5 Jahren, da reden wir gar nicht mehr davon. Und vielleicht lernen dann die Selbstpublizierer, also wir Selbstpublizierer, ja dann doch wieder von den Verlagen, die dann jetzt irgendwie als Vorreiter in die richtige Richtung gehen und Schritt für Schritt anscheinend doch vom harten DRM wegkommen hin zu weichen. Also ich habe in der Vorrecherche so ein bisschen gesehen, dass einige Verlage durchaus schon dabei sind, und letztes Jahr zum Beispiel Hoffmann und Campe, glaube ich, die vorher noch auf hartes DRM gesetzt haben, langsam aber sicher hinwechseln zu weichen. Ich nannte das mal weiches oder einfach nur Wasserzeichen DRM. Aber das ist ein interessanter Trend. Also das scheint wirklich kein Verlag aktuell auf den harten DRM-Zug aufzuspringen, und es scheint eher welche zu geben, die langsam aber sicher davon runterkommen. Das habe ich richtig verstanden, ja?
Das ist soweit richtig. Also wie gesagt, die Diskussion, die gibt es ja schon einige Jahre jetzt. Und letzten Endes ist auch ein Stück weit die Frage, worüber diskutieren wir, also über welche Marktanteile. Und wenn wir über höhere Marktanteile, die wir inzwischen einfach beim E-Book haben, reden und Verlage als Wirtschaftsunternehmen sehen, dass es hier zu Problemen in einem prosperierenden Bereich kommt, ist es natürlich Tugend jeden Kaufmanns, sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn diesen Markt ausdehnen, was kann ich denn da tun? Dazu gehört natürlich inhärent auch etwas, und da kommt er wieder, für den Kunden, für den Leser zu tun, damit der auch ja relativ, wie man das heutzutage so schön sagt, convenient meine Produkte kaufen kann. Deswegen so die Situation verändert sich hier auch ein Stück weit gekoppelt an die Vergrößerung des E-Book-Marktes auf der einen Seite und auch ein Stück weit, ich sage mal, in der Diskussion zwischen Verlagen und Autoren. Ich glaube, der Hauptschwerpunkt muss eigentlich zwischen diesen beiden Marktteilnehmern in Zukunft sein. Und er ist es eigentlich im Moment auch schon, dass man Autoren einfach klar macht, es gibt Sicherungsmechanismen, die werden wir auch einsetzen. Wir werden auch alles tun, um dein, wie gesagt, geistiges Eigentum zu schützen. Aber diese harte Methode, die wir hier einsetzen, von der hat niemand, kein Marktteilnehmer auf mittelfristige Sicht irgendetwas. Und ich denke mal, dass viele Autoren dem dann auch folgen werden, mitunter auch aus der Erfahrung heraus, die sie vielleicht selber als E-Book-Käufer dann machen werden. Mit hartem DRM, man muss ja aber dazu sagen, man hat das dann auch, das sind ja alles keine Techies oder viele davon, die Autoren. Das heißt, sie kriegen nur mit, mein E-Book ist hier irgendwie kostenlos da draußen frei verfügbar, dann bricht natürlich erstmal die Panik aus. Wenn die selber mal die Erfahrung machen oder von Verlagen dann auch viel, viel stärker formuliert kriegen, welche Probleme der Nutzer da draußen hat, wird sich das Verhältnis, glaube ich, auch auflösen. Und es wird auch in vielen Jahren noch hartes DRM geben. Das ist auch gar nicht die Frage. Die Frage ist nur, welchen Anteil gegenüber, nennen wir es, weichem DRM wird es haben. Und hartes DRM wird im Anteil ganz klar sinken, weil, wie gesagt, der Markt entsprechend steigt und man sich einfach Marktanteile dadurch kaputt macht, indem man den Käufer verkrätzt. Deswegen ist meine Meinung, ob das jetzt 2 oder 5 Jahre sind, ist immer so ein bisschen die Frage mit der Kristallkugel. Ich selber besitze sie leider auch nicht. Aber da wir die Diskussion eigentlich auch intern innerhalb der Branche schon lange haben, und selbst mit der, ich sage mal, Beharrungswilligkeit der Branche im Hinterkopf, glaube ich nicht, dass das Thema in, wie gesagt, 5 Jahren noch eine allzu große Rolle spielen wird.
Aber das finde ich ein ganz interessantes Schluss, einen ganz interessanten Schluss eigentlich, dass der Markt, der oft in der Buchbranche ansonsten ein wenig verschrien ist als irgendwie ganz böses Instrument, aber dass der das in dem Fall dann doch schon richten wird und dann letztendlich doch die Nachfrage, das Problem als solches in den Griff bekommt und von der Seite getrieben dann die anderen Beteiligten einsehen, dass sie einen brauchbaren Mittelweg suchen müssen und auch finden werden, der dann für alle Beteiligten entsprechend gut funktioniert. Also das finde ich eigentlich ein ganz positives Resümee an der Stelle, muss ich sagen, weil dann wirklich der Kunde auf einmal wieder in den Mittelpunkt rückt. Und ich finde es immer noch sehr charmant zu sagen, okay, für wen schreiben wir an der Stelle eigentlich? Denn so der reine Selbstzweck ist es nicht. Interessant natürlich auch der Punkt, sind die Autoren selber überhaupt Kunden von genau dem neuen Medium, in dem sie dann auf einmal auch irgendwie aktiv werden? Ja, das ist interessant, weil da gibt es noch keine Studie zu, die jetzt wirklich sagt, Autoren sind zu dem und dem Prozent Anteil auch selber Kunden und Leser von E-Books. Und ich glaube, in dem Moment, wo das steigt, da gebe ich dir völlig recht, steigt dann auch die eigene Bereitschaft zu erkennen, ja, einfacher ist es doch, wenn es nicht hart geschützt ist und der Zugang, der wird dann angenehmer und dann gönne ich der anderen Gegenseite, dann gönne ich meinen Lesern das gleiche Vergnügen vielleicht auch. Das finde ich ist ein guter Punkt. Also da könnte man einfach die Zeit sozusagen ein wenig aussitzen und einfach abwarten, bis die Verbreitung dann entsprechend größer geworden ist. Das ist sehr angenehm. Ja. Gut, interessant finde ich auch noch, dass es auch vereinzelt gerade bei den neuen innovativen Akteuren am Markt, also gerade auch diesen kleinen Händlern, die es gibt und auch den kleinen Verlagen, also diesen neuen, ich mag sie wirklich sehr, diesen Digitalverlagen, also Kulturbooks allen voran, die finde ich irgendwie am charmantesten und auch einige andere komplett ausschließlich auf DRM-freie E-Books setzen, dass es einige Händler gibt mittlerweile schon, die ausschließlich auf freie DRM-Ware setzen, also auf DRM-freie E-Books setzen. Den Luxus können sich die klassischen Buchhändler, nenne ich sie jetzt mal, also den stationäre Buchhandel, den kann er sich nicht leisten. Ja, das ist einfach zu sagen, okay, wir listen komplett Verlage einfach aus, weil das ist genau das, wofür die Buchhändler ja da sind an der Stelle. Und da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis. Wir haben damit sind damit eingestiegen, dass wir gesagt haben, okay, der Buchhandel ist so ein bisschen der Leitträger, weil das Bindeglied zwischen den Verlagen und den Kunden und muss irgendwie letztendlich den ganzen Stress aussitzen. Und du hast da so schön Simone Dahlbert irgendwie so auch quasi zitiert. Also sie hat das Gleiche ja gesagt, was du dann letztendlich dann auch gebracht hast, dass nämlich die Kunden dann wirklich im Laden stehen und dann genau den Stress machen. Und einer muss es dann ausbaden. Und das ist der Händler vor Ort, der wirklich am wenigsten dafür kann. Und der, denke ich, ist dann auch dankbar, wenn dann irgendwie der Zug der Zeit einfach weiterfährt und dann in die richtige Richtung hoffentlich sich verabschiedet.
Naja, hier haben wir dieselbe Situation. Also ich denke mal, wenn da ein Kunde im Monat in den Buchhandlungen auftauchen würde, weil E-Book keine wirtschaftliche Relevanz hat, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt auch diese ganze öffentliche Diskussion, die ja früher auch schon stattgefunden hat, nur nicht öffentlich, dann hätten wir die ja im Endeffekt nicht. Aber wir haben jetzt einfach, und das sind jetzt eigentlich eher so die größeren Ketten, die im Bereich E-Commerce aktiv werden, die sehen, hier sind relevante Marktanteile. Und sehen natürlich auf der anderen Seite auch, welche Hemmnisse da dahinter stehen. Deswegen nochmal so das Thema Legitimität. Auch hier ist nachzuvollziehen, warum der Buchhandel sagt, okay, da ist ein Markt, wir möchten in den Markt rein, aber die Markthindernisse müssen entsprechend dann weg. Und nochmal zu dem Thema lineare Kette, da ist es auch völlig naheliegend, dass der Buchhandel jetzt zuerst einmal die Lieferanten der Inhalte, nämlich die Verlage, mal ins Kreuzfeuer nimmt. Und sagen wir mal, auch das ist so ein Stück weit, wenn wir immer wieder über das Thema Monopolismus im Bereich E-Book und so weiter reden, über das große böse A und was weiß ich was in der Richtung, da ist es natürlich auch im Interesse der Verlage, den Buchhandel da entsprechend zu unterstützen. Also wie gesagt, ich denke mal, das ist eine Entwicklung, die geht jetzt voran, die wird noch an Dynamik gewinnen. Es werden noch ein bisschen, ich sage mal, Polemiken links und Polemiken rechts ein bisschen in den Markt reingeworfen und irgendwann hat sich das Thema erledigt.
Ja, Steffen, dann vielen Dank für den Einblick in die Branche und den Blick aus der Branche heraus von einem Kenner, der wirklich mittendrin steckt. Ich denke, das hat zumindest für mich die Lage jetzt wirklich etwas deutlicher gemacht und auch den positiven Trend ein wenig unterstrichen und ich gucke dann etwas optimistischer in die Zukunft, weil manchmal könnte man schon fast verzweifeln, ob der ganzen Debatten, die geführt werden und man schüttelt nur mit dem Kopf. Ich schüttel Ihnen zu Unrecht, stelle ich jetzt fest und immerhin der Zug ist im Rollen und das auch, denke ich, in die richtige Richtung.
Gut.
Vielleicht abschließend noch eine Frage. Wo können interessierte Hörer mehr über dich und deine Aktivitäten rund um das E-Book-Geschäft erfahren?
Also wie gesagt, was meine beruflichen Aktivitäten angeht, bei der Firma Readbox in Dortmund unter readbox.net. Ansonsten bin ich als alter Social Medien über eigentlich fast jeden Kanal erreichbar. Das heißt Twitter, Facebook. Ich betreibe schon seit vielen Jahren ein eigenes Branchenblog. meier-mind.de, Meier mit EI, bitte richtig schreiben.
Ich danke dir vielmals.
Gerne geschehen, hat mich gefreut.
Alles klar, dann tschüss und schönen Tag.
Gleichfalls, ciao.
Und alle Links, die wir erwähnt haben, gibt es selbstverständlich wieder in den Shownotes unter büchergefahr.de/6.